Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhn. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2025. Es freut mich sehr, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid, wenn es um die Themen rund um UX-Leadership und UX-Reifegrade in Unternehmen geht. Vor einem Jahr hatte ich ja eine kleine Umfrage bei LinkedIn gestartet, in der ich wissen wollte, welche Formate ihr am liebsten in diesem Podcast hören möchtet. Und Interviews mit Gästen war damals der eindeutige Favorit. So habe ich mich im vergangenen Jahr mit vielen spannenden Interviewpartnern über ihre Erfahrungen als UX-Leader und ihre Empfehlungen für Nachwuchskräfte unterhalten. Ich werde demnächst diese Umfrage nochmal wiederholen auf LinkedIn und freue mich sehr darauf zu erfahren, ob das Format gut angekommen ist oder ob ihr vielleicht auch Interesse zum Beispiel an Solo-Folgen zu bestimmten Themen habt. Am besten abonniert ihr nicht nur den Podcast, sondern lasst euch auch regelmäßig bei LinkedIn über Neuigkeiten in meinem Profil informieren. Zum Jahresauftakt habe ich eine ganz besonders spannende Episode für euch, denn wir schauen dieses Mal in eine Branche, die bis jetzt in diesem Podcast eigentlich keine Rolle gespielt hat, nämlich die Musikindustrie. Mein heutiger Gast kümmert sich um digitale Produkte und leitet die UX-relevanten Themen beim weltweit größten Major-Label, der Universal Music Group. Dort hat er mit sehr heterogenen Nutzergruppen zu tun. Auf der einen Seite die Künstler, die quasi B2B-Kunden sind, und auf der anderen Seite die Fans, für die wiederum B2C-Angebote gestaltet werden. Wir sprechen nicht nur darüber, wie er im Alltag diesen Spagat meistert, sondern auch, welche Methoden ihm dabei ganz praktisch helfen. Wie immer geht es auch in dieser Folge um das Thema Teamaufbau und Teamführung und wir sprechen darüber, wie man zum Beispiel ein hohes Commitment der Mitarbeitenden erreicht und welche Rolle situatives Führen dabei spielt. Und auch dieses Mal gibt mein Gast spannende Hinweise und Tipps für angehende UX-Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Dazu haben wir auch einige Links in die Shownotes gepackt, damit ihr bei den einzelnen Themen, die wir besprechen, nochmal etwas tiefer einsteigen könnt. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Lead UX, einer neuen Folge von eurem Kompass durch die sich ständig verändernde Welt des UX-Leadership und des UX-Reifegrads in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Cornelius Müller. Er ist Senior Director Product Design bei der Universal Music Group. Und ja, Cornelius, ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist.
Ja, hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei dir sein zu können.
Sehr gerne, sehr gerne. Also freut mich aus zwei Gründen ganz besonders, weil wir uns ja auch schon wirklich sehr lange kennen und auch schon zusammen gearbeitet haben und natürlich auch, weil du in der Branche unterwegs bist, mit der ich jetzt hier bei den Podcast-Aufnahmen noch weniger zu tun hatte. Und da bin ich natürlich mal gespannt, was es da auch für besondere Themen gibt, die du da berichten kannst. Und aber am Anfang, wie immer, wäre es toll, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst, wer du bist, was deine aktuelle Rolle ist und alles, was du noch berichten möchtest darüber.
Ja, danke schön. Ja, ich bin Cornelius. Ich bin fast 50 Jahre alt. Ich wohne mit meinen zwei Kindern und meiner Frau in Hamburg und bin auch Psychologe, so wie du, Thomas, ausgebildeter Psychologe. Ich habe dann während des Studiums mein Faible entdeckt für digitale Produkte, war erst bei Daimler-Benz in der Verhalts- und Akzeptanzforschung in Berlin-Marienfelde als Student unterwegs, habe dann auch so verschiedene Kurse während des Studiums belegt in die Richtung, die uns da angeboten wurden, unter anderem an der FU, aber auch an der HU. Und bin dann auch über Praktika zu meinem ersten Job gekommen, wo wir uns kennengelernt haben in Berlin, damals noch als Consultant oder Berater für Software-Ergonomie und Usability-Engineering, so hieß das damals. Zwei Jahre dort gearbeitet, viel mit Unternehmenssoftware, Arbeitsplatzbegehung und so weiter zu tun gehabt, viel mit Normen. Und bin dann in den Consumer-Bereich gewechselt, 2006, und in die Schweiz gezogen mit meiner kleinen Familie damals, nach Zürich, zur Swisscom. Sehr spannende Zeit, da habe ich vier Jahre gearbeitet, war erstmalig auch in der Führungsposition. Und spannend war es deswegen, und das trifft dein Thema ja, weil die Swisscom als große Telekom transformiert wurde von den alten, ich sag mal, Produkt, ja, Mechanismen hin zu Customer Experience Design. Und das war durchs ganze Unternehmen orchestriert und hat dann aus Produktmanagern Customer Experience Manager oder Designer gemacht. Und da mit dabei zu sein, das war wirklich prägend für eine lange Zeit. Dann sind wir ja aus familiären Gründen zurück nach Deutschland gezogen. Ich war dann eine Zeit lang als Consultant auch tätig für UX, Strategieberatung zum Beispiel. Und bin 2015 zu Xing gewechselt, hier in Hamburg, zu dem professionellen sozialen Netzwerk, was die Älteren unter uns vielleicht noch kennen. Mhm. Der große Gegenspieler von LinkedIn. Xing gibt es natürlich noch, jetzt mit einer leicht anderen Ausrichtung. Das war auch eine spannende Zeit. Vielleicht nicht ganz Transformation, aber auch ein Unternehmen, was sich neu ausrichten musste, was sozusagen auf der Erfolgswelle gerade noch so gesurft ist, 2015, und sich dann in Herausforderungen stellen musste, vor allem gegenüber LinkedIn. Und da konnte ich mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Ja, der Bereich wird größer. Ich konnte die Discovery leiten, die überlegt hat, wie muss eigentlich so ein Produkt zukunftsfähig aufgestellt sein. Also es ging viel um Innovation, es ging viel um Live-Prototyping zum Beispiel. Und am Ende war ich der verantwortlich für den ganzen Consumer-Bereich für UX, also VP UX, mit knapp 75 Planstellen und 5 Rollen, also vom UX-Designer, vom UI-Designer, Kommunikationsdesigner, Copywriter hin zu den Analysten. Und das war eine sehr spannende Zeit. Können wir gleich vielleicht ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil eben ja die Weichen eigentlich gestellt werden sollten für die Zukunft. Ab einem bestimmten Moment war klar, dass ja das ein Ende haben würde sozusagen, dass Xing sich anders ausrichten muss, dass wir mit unseren strategischen Überlegungen pivotieren müssen und ja das Unternehmen auch in eine andere Richtung gehen muss. Und in dem Moment kam das Angebot oder die Anfrage von Universal Music aus Berlin, ob ich nicht bereit wäre für ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer sieht so aus, dass ich eben komplett den Verantwortungsumfang gewechselt habe und ganz anders Transformation nochmal denke, nämlich in einem Bereich, der jetzt aufgebaut wird sozusagen. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dabei, die Abteilung gibt es seit knapp 3 Jahren, heißt Beats and Bytes und kümmert sich eigentlich um ja Produktentwicklung in der Musikindustrie. Und mit der Produktentwicklung einhergehend ist eine Transformation im Gange, die das Unternehmen ja skalieren lassen soll, modernere, flexiblere Prozesse einziehen soll, neue Rollen mitbringt. Und das sorgt für ja viel Reibung natürlich, wie Transformation so vonstatten geht, aber auch für erste Erfolgserlebnisse.
Super spannend. Also ich bin total daran interessiert, mehr auch über deine aktuelle Tätigkeit bei Universal oder halt in der Musikbranche zu lernen, weil ich kann mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, welche Produkte das vielleicht dann auch sind, die ihr da entwickelt. Da kommen wir aber auf jeden Fall nochmal im Detail drauf. Am Anfang frage ich ja immer so ganz gerne auch meine Gäste, was sind so deine Motivationsfaktoren im UX-Bereich? Wofür stehst du morgens auf?
Wofür stehe ich morgens auf, genau.
Abgesehen vom Kaffee vielleicht.
Der muss gut schmecken, der Kaffee. Ja. Ich stehe auf, weil ich eigentlich sehr gerne gestalte und das im doppelten Sinne. Also zum einen habe ich unglaublichen Spaß an guten Produkten, mögen das digitale sein oder auch Hardware-Produkte. Und zum anderen gestalte ich gerne mit. Also ich verändere gerne, ich hinterlasse gerne meinen Fußstapfen. Und im Moment ist es eben der Einfluss auf die Organisation in erster Linie, aber auch da auf ein breites Portfolio an Produkten. Also das ist das sozusagen, was ich mir morgens überlege, okay, was steht heute an? Wo kann ich jetzt irgendwie in die richtige Richtung die Weiche mitstellen und meinen Fußabdruck hinterlassen.
Mhm. Gibt es da irgendein Highlight in letzter Zeit, worüber du berichten kannst? Oder vielleicht auch ein Highlight von früheren Themen, so was, ja, was du erzählen kannst, was so besonders gut gelaufen ist vielleicht auch?
Genau, vielleicht bevor ich da einsteige, also generell, ich finde das immer noch schön im Alltag eigentlich zu merken, wie UX, die wir vielleicht vor langer Zeit, teilweise vor Jahrzehnten schon mal angedacht haben, wie das jetzt so langsam zum Leben erweckt. Und das sind dann die kleinen Dinge, also eben den QR-Code scannen lassen bei der Post und dann wird ein Label ausgedruckt. Oder ich gehe mit meiner Gesundheitskarte in die Apotheke und da ist das Rezept schon drauf vom Arzt. Ich weiß, das sind fast schon No-Brainer in unserer Zeit, aber man merkt eben, dass die langsam erst zum Leben erweckt werden. Und das sind so die Dinge, wo ich merke, okay, es ist noch ein langer Weg. UX ist weiterhin absolut wichtig und nötig, um ja, Produkte oder Anwendungen nutzerfreundlicher werden zu lassen. Und das ist natürlich im Consumer-Bereich was anderes. Also ich kann schon sagen, es gab ein paar Highlights jetzt in letzter Zeit auch bei Universal. Eins davon war sicherlich das Aufprobieren der Apple Vision Pro. Als sie hier noch gar nicht erhältlich war, hatten wir ein Testgerät bei uns. Und da unsere Applikation, einen Classic Streaming Service drauf laufen zu sehen, mit einer entsprechenden Aufnahme in 4K und Dolby Atmos, das war wirklich so ein Highlight, ne? Was war einfach was Neues. Das ist natürlich jetzt erstmal, ich sag mal, noch relativ nah dran, auch an dem Prototypen Leading Edge. Das würde man wahrscheinlich in der Masse jetzt noch nicht so finden und vertreiben. Aber das macht Spaß zu sehen, wo es hingeht oder hingehen kann oder was die Technik uns für Türen öffnet. Und dann zu wissen, okay, der Bogen ist recht weit. Und da gibt es solche kleine Schritte, die dann schon Dinge verbessern, Tag für Tag.
Ja, also ich empfinde das auch so. Ich bin ja in der Automobilbranche unterwegs und da finde ich es halt auch toll, wenn man irgendwie sieht, wie Endnutzer die Produkte benutzen, die wir uns überlegen und dadurch halt wir auch die Möglichkeit haben, das klingt vielleicht ein bisschen überhöht, aber ich habe das von Charles Buhl geklaut, mag ich eigentlich ganz gerne. Wenn wir einen guten Job machen, wie können wir jeden Tag das Leben unserer Nutzer verbessern? Und das wirklich mitzubekommen, das finde ich auch sehr, wirklich sehr befriedigend an unserem Beruf. Und auch so was neue Modalitäten angeht, also du hast jetzt Dolby Atmos erwähnt, hatte auch neulich die Gelegenheit, mal in einem Studio Dolby Atmos zu erleben. Auch nochmal spannend, was da alles möglich ist, halt im Sounddesign-Bereich auch.
Absolut, ja. Und übrigens auf CarPlay sind wir auch mit unserem Classic Music Streaming Service. Also genau, ich denke, dass es darum geht, auch diese verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Und diese doch noch teilweise isolierten Erfahrungen zu verknüpfen. Ne? Also ob ich zu Hause sitze in meinem Heimkino in Anführungszeichen oder eben nur mit einem PC oder einem mobilen Endgerät irgendwie Musik anhöre oder Medien konsumiere, das geht sozusagen hoffentlich immer mehr in so eine Seamless-Richtung und auch mit besserer und höherer Qualität, die dann einfach auch näher dran ist am echten Erleben.
Vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen so auf die Produkte eingehen, die ihr baut. Also das genau, da habe ich jetzt noch gar keine so genaue Vorstellung, was kommt am Ende des Tages dabei raus, wenn ihr euren Job sehr gut gemacht habt.
Ja, sehr gerne. Also genau, man darf sich die Musikindustrie oder so ein großes Major Label so vorstellen, dass unsere Hauptkunden eigentlich die Artists sind. Also die Künstler da draußen, die Musiker, das sind die Hauptkunden, wenn man so will, B2B-Kunden, die wir in erster Linie bedienen und auch zufriedenstellen müssen. Das heißt, da müssen die Service-Level-Agreements stimmen und da müssen wir auch als Tech-Abteilung, als interne Tech-Abteilung sozusagen ein anderes Service-Level an den Tag legen, als wir jetzt bei langfristiger Produktentwicklung zum Beispiel tun würden. Da geht es zum Beispiel um die Repräsentation online von Künstlern, also die Artist-Landing-Pages, also da, wo ich sehen kann, ob mein Lieblingsartist was Neues herausgebracht hat oder was für Merges zum Beispiel gibt oder ob er auf Tournee geht und sowas. Damit verknüpft ist dann der E-Com-Bereich, also ganz klassisch E-Com, wo wir auch einen Schwerpunkt drauf legen, weil wir merken, dass die Nachfrage sehr hoch ist und das ist ja eigentlich was Schönes zu wissen. Also die Fans, wie unsere Consumer oder Kunden heißen, das ist dann der C-Bereich, die erwarten eigentlich noch viel mehr und viel Besseres von uns und auch von den Artists. Und wir stecken ja in der Mitte als Label und wollen das auch einlösen. Und das sind eben zum Beispiel Shops, die wir erstellen und betreiben für einzelne Artists oder auch sogenannte Collection Stores, wo wir dann genreübergreifend zum Beispiel Merch anbieten, aber auch Musikprodukte, also physische Musikprodukte. Und das sozusagen wäre dann im Vertrieb, nicht, wo wir dafür sorgen, dass die Vinyl nach Hause kommt, zum Endkunden oder auch in den Retail. Dann haben wir, wie schon gesagt, den Streaming-Service für klassische Musik, der auch dazu dienen soll, dass sich Artists besser darstellen können. Also wir haben dort auch Interviews zum Beispiel, wir haben Masterclasses angedacht. Wir haben aber auch Live-Produktionen, also wo wir mit verschiedenen Veranstaltern, also Venues zusammenarbeiten und dort in hoher Qualität eben aufnehmen, aufzeichnen, aber auch live übertragen. Das ist so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal in der Kombination mit dem ganzen Katalog, den wir von der Klassik anbieten können. Also unter anderem von der Deutschen Grammophon, einem Klassik-Label. Es gibt auch noch weitere wie Decca und so weiter. Das ist so ein bisschen auch das Spannende, weil man natürlich da die Technologie vereinen kann mit einer guten Experience, die sowohl für den Artist performen muss, als auch für den Klassikliebhaber, also den Fan auf der anderen Seite. Und darüber hinaus haben wir noch Produkte im internen Bereich, das nennen wir Business Enablement, wo wir also für Kolleginnen und Kollegen Software herstellen, also optimieren auch, damit die zum Beispiel ein Release planen können. Also mit allen Marketing-Assets, mit allen Abstimmungen, auch extern, so umgehen können, dass sie bestmöglich auf ein Datum hinarbeiten können. Und das ist vielleicht ein Spezifika, das kann ich so mal sagen, als Anekdote hier in der Musikindustrie, das ist noch alles sehr ad hoc. Also wenn man sich so vorstellt, vielleicht früher die eigene Schülerband oder so, da musste noch ganz schnell 5 Minuten vorher irgendwas geändert werden oder gemacht werden. So fühlt sich das auch so ein bisschen an in der Musikindustrie oder bei uns. Und das ist eben der Service auf der einen Seite, der erwartet wird, und auf der anderen Seite das, was wir versuchen wollen, natürlich zu skalieren und zu professionalisieren. Also eine gute Experience mit einem hohen Qualitätsniveau auch ad hoc sicherstellen zu können, das ist ein Teil der Transformation, die wir versuchen zu etablieren. Vielleicht noch 2 Sätze. Eigentlich sozusagen, wenn wir über Produkte sprechen, dann sind Musikprodukte gemeint oder Merch-Produkte. Die Business Units bei uns sind quasi die Label, also zum Beispiel Deutsche Grammophon, zum Beispiel Polydor Island, zum Beispiel Virgin. Also die Musiklabel, die sozusagen bei Universal als wie eigene Entitäten, als Business Units agieren. Und wir sind dann als Beats and Bytes eben dafür zuständig, die technische Seite sicherzustellen, aber auch die digitalen Produkte, die wir dort verantworten, so aufzusetzen, dass wir eben gegenüber unserer Konkurrenz da einen Unterschied machen.
Das hört sich auch so an, als ob ihr extrem heterogene Nutzergruppen bedienen müsst.
Oh ja.
Das ist wie kriegt ihr das unter einen Hut? Welche Methode? Also vielleicht mal ganz kurz so aus dem praktischen Nähkästchen geplaudert. Was hast du da für Methoden am Start? Nimmst du andere Sachen als in anderen Jobs früher bei der Strategieberatung? Oder ist das eigentlich letzten Endes immer wieder methodisch auch dann ähnlich, egal?
Genau. Ja, das ist, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Genau. Also ich würde auf der einen Seite sagen, das ist erfrischend gleich. Also es ist ein Baukasten, der sich auch hier gut anwenden lässt, auch eben bis hin zu ganz alten Methoden, die wir da noch, also ich erinnere mich an das Dreieck der Software-Ergonomie. Das ist zum Beispiel was ein absoluter Pitch-Highlight war für ein internes Produkt, wo wir Stakeholdern klar machen konnten, ihr könnt eure Nutzer trainieren, ihr könnt die Arbeitsaufgabe anpassen oder wir optimieren die Software dahin. Wenn wir alles 3 machen, dann kommt was richtig Gutes bei raus. Nur jetzt als Beispiel. Genau, die Abteilung, die ich da mit ins Leben gerufen habe, die in erster Linie an der Forefront ist, um mit internen oder externen Nutzern zu arbeiten, ist eben eine klassische User-Research-Abteilung. Sind im Moment 2 Kolleginnen, die das betreiben. Die bekommen alle Tools an die Hand, die sie brauchen, um quantitative Umfragen zu machen, um Interviews möglichst gut auswerten zu können, aufsetzen zu können, um den Designern möglichst halbautomatisierte Tests zur Verfügung zu stellen und so weiter. Insgesamt würde ich aber sagen, ist das sehr ähnlich. Vielleicht ein Tool, was sich sehr gut auch nutzen lässt, auch in unserem Umfeld, sind Jobs to be Done, um klar zu machen, also auch um Stakeholdern gerade klar zu machen, dass die Ideen, die da oft kursieren, ne, die unsere Stakeholder mitbringen sozusagen als Lösung, vielleicht nicht unbedingt die besten sind, sondern dass wir die Nutzerperspektive mit einbringen müssen, dass wir das professionell aufsetzen können und auch nachhaltig aufsetzen können, zum Beispiel über Job to be Done, um dann auch den Fortschritt zu messen. Also um zu gucken, wie gut sind wir eigentlich mit unserer Lösung, die wir jetzt angedacht haben, die wir umgesetzt haben, oder im Idealfall sozusagen noch rechtzeitig mit Prototypen zu testen, ob wir da wirklich auf einem guten Weg sind. Also Job to be Done finde ich ein sehr gutes Tool, weil es sehr einfach auch von, ich sag mal, nicht Professionals zu verstehen ist und anzuwenden ist, im Sinne von, wenn die mal da sind, zu gucken, okay, wo optimieren wir jetzt eigentlich?
Das hört sich auch so an, als ob Stakeholder-Management ein wichtiger also Bestandteil deines Jobs ist. Und du hast ja gesagt, die Abteilung gibt es jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also ich habe so die Erfahrung gemacht, es ist manchmal gar nicht so einfach, Stakeholder, die halt keine Affinität zu UX haben, überhaupt klarzumachen, wo der Mehrwert unserer Arbeit besteht. Und was wir auch dazu beitragen können und so dem Reifegrad im Unternehmen halt, also was jetzt UX überhaupt Methoden, Anwendungen und so weiter angeht, zu heben. Also, wie siehst du so den Zusammenhang aus jetzt einem, also aus etablierten Prozessen, die vielleicht auch verstanden sind bis in Entscheiderebene, um gute, also Experience für die Customer, also für die Kunden zu schaffen? Oder ist es eigentlich gar nicht so notwendig, wenn man wirklich sein Handwerkszeug versteht? Und dann ist es vielleicht auch ein Stück weit egal, ob das Unternehmen jetzt formal einen bestimmten höheren Reifegrad hat oder nicht. Also ich hatte da also mit Katja Busch in der vorherigen Folge auch mal über das Thema UX-Reifegrade gesprochen. Ja. Und auch über den Sinn und Unsinn davon. Und genau, halt da war es erstmal interessant, aus der Praxis zu hören, wie du den Zusammenhang da so siehst.
Ja, das ist natürlich auch eine sehr breite, auch sehr gute und sehr interessante Frage, die ich natürlich ein Kernstück meiner Arbeit betrifft. Nicht? Also die Idee war ja, jemanden reinzuholen, der sozusagen schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat. Ich war jetzt eben vorher bei Xing, wo die Prozesse und Strukturen sehr ausgearbeitet waren. Also eben sozusagen alles da lag, um es anzuwenden und sich dann auf das Eigentliche zu konzentrieren. Das ist jetzt anders. Also du hast recht, Stakeholder Management ist eine der größten Herausforderungen. Jeder Stakeholder ist anders und in der Musikbranche, so wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe, geht das in erster Linie über Beziehungen, also persönliche Beziehungen, um ein Kennenlernen, um ein Vertrauen, gegenseitiges Verstehen und auch so ein gegenseitiges Wissen, dass da gewisse Interessensgebiete einfach überlappen. Das gelingt natürlich bis zu einem gewissen Grad, nicht? Weil wenn man eben aus der, ich sag mal, IT-Abteilung kommt, dann steht man natürlich bei gewissen Themen ein bisschen außen vor. Also was kann da helfen? Was ich als zentral sehe, ist zum einen, und das vielleicht nur als ein Beispiel, also dass ich mehrere Rollen jetzt auch wieder vereine. Also ich kann sozusagen für mehrere Rollen sprechen und ich tue das inzwischen auch für Produktmanagement, also für die Produktmanager, die wir auch in diesen cross-disziplinären Teams einsetzen, die dann im Produkttrio, also mit dem Engineering Lead sozusagen da die Verantwortung tragen. Das heißt, es kaskadiert sozusagen eine Ansicht oder eine Perspektive auch in meine Richtung. Das heißt, ich spreche nicht für eine Disziplin oder zwei oder nur das UX, sondern kann mehr in die Waagschale werfen. Das Zweite ist sozusagen die Überlegung, die zum meiner Meinung nach jetzt die größten Hebel bietet und zum Erfolg führen wird, hoffentlich, sind aligned Ziele. Also über was spricht man eigentlich? Ne? Wenn jetzt jemand mit einer Idee kommt, das sind ja alle gute Ideen, oder wir mit einer Idee kommen, die nicht resoniert an anderer Stelle, worüber sprechen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich erreichen? Und das ist ein Reifegrad, der ist jetzt nicht nur für UX oder auf UX bezogen zu messen, sondern übergreifend in der Abteilung und dann auch in dem ganzen Unternehmen. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Firmenziele hatten und nächstes Jahr ein Framework oder ein Vorgehen etablieren werden, wo wir anfangen werden, über alle Abteilungen mit Zielen zu arbeiten, die auch runterzubrechen auf die einzelnen Teams und uns dann zu alignen und dann im zweiten Schritt auch zu gucken, okay, wie erreichen wir denn diese Ziele? Wie messen wir eigentlich, ob wir da dem Ziel näher gekommen sind? Dann verschwinden nämlich auf einmal diese ganzen Egos und die ganzen sozusagen Geschichten, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen und es wird auf einmal transparent und man zieht an einem Strang. Auch das will geübt werden, das kenne ich aus der Vergangenheit, wenn wir jetzt über Frameworks sprechen, die da helfen können, wie OKRs zum Beispiel, also Objectives und Key Results, das dauert, bis so eine Organisation das verdaut und gelernt hat, aber allein sich auf den Weg zu machen, finde ich schon sehr, sehr wertvoll, weil wir dann viel leichter unseren Beitrag artikulieren können und uns über ganz andere Dinge unterhalten, als wir jetzt projektbezogen in der Vergangenheit getan haben. Und das Zweite ist eben, vielleicht nochmal abschließend auf das, was ich kurz zuvor gesagt habe, also diese ganzen Rollen auch in eine Vorstellung zu bringen. Und da hat Marty Kagan jetzt dem Ganzen einen Stempel gegeben, das heißt Product Operating Model nennt er das, also mit den verschiedenen Rollen eigentlich kontinuierlich in cross-disziplinären Teams daran zu arbeiten, dass Produkte nicht nur innovativ, also erschaffen werden sozusagen, sondern sich auch verbessern. Und das ist ein Add-on, den wir sehr gut zeigen können in diesen wachsenden D2C-Bereichen. Wir sagen, ne, ihr habt eure Ideen, ihr habt eure Label, ihr habt euer Marketing. Wenn wir unsere Produkte dagegen schieben und das mit euch verknüpfen sozusagen, dann können wir viel mehr noch tun. Und by the way, ist es auch ein Nutzerinteresse, das, was ich am Anfang meinte. Also die Fans sind eigentlich hungrig nach Dingen. Also die möchten gerne mehr hören, mehr sehen, von ihren Artists. Und da kommt eigentlich ganz gut was zusammen, muss ich sagen. Also einmal Ziele, um sich intern zu alignen, um wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt wichtig, damit fangen wir an. Und dann eine Perspektive zu haben, wie halten wir das eigentlich, wie skalieren wir das? Das ist sozusagen den, ja, der größte Hebel, den ich gerade sehe. Vielleicht kann ich in 2 Jahren berichten dann, ob es tatsächlich so erfolgreich war, wie ich mir das vorstelle.
Genau, da machen wir nochmal ein Follow-up, aber also wir können auf jeden Fall auch das also Links in die Shownotes packen, zu POM hieß die Methode, die du vorgestellt hast.
Jobs to be done, ja klar. Product Operating Model, genau.
Operating Model, sehr gut. Oder kannst du da vielleicht auch 2, 3 Sätze dazu sagen und genau die Details können wir dann in die Shownotes packen, wie so die Idee dahinter ist.
Genau, Product Operating Model ist eigentlich die Klammer um das, was der Marty Kagan vor Jahren schon initiiert hat, wo er gesagt hat, okay, was sind eigentlich zentrale Erfolgsmomente für digitale Produktentwicklung? Welche Rollen braucht man dort? Dann beschreibt er dediziert die Produktmanagement-Rolle natürlich, aber auch die Rollen drumherum. Da wäre jetzt UX wieder ein ganz großer Teil mit den Produktdesignern, mit den Researchern. Er beschreibt, was die Engineering Leads oder die Developer eigentlich für eine Rolle haben, die Stakeholder im Allgemeinen und warum es eben starke Product Leads braucht, die er eben im Product Trio vereint sieht, um die Idee gemeinsam auszuarbeiten und voranzutreiben und auch gegenüber Stakeholdern im Unternehmen, Management zum Beispiel oder Marketing zu vertreten. Das ist mal eine ganz essentielle Rolle. Das zweite ist dann sozusagen so ein Vorgehen. Also wie geht man da eigentlich vor, wie betreibt man Discovery, also um Innovationen zu forcieren. Wie setzt man Delivery auf, also einen Delivery-Prozess, wo man kontinuierlich weiter verbessert, aber eben auch dafür sorgt, dass man die ganze Delivery-Pipeline ausnutzt, also die Kapazitäten, die auf Engineering-Seite sind. Also es ist ein sehr rundes Modell, finde ich, was jetzt das zusammenfasst, was vorher sozusagen Einzelaspekte bedient hat. Und was mir dazu hilft, eigentlich darauf hinzudeuten, zu sagen, wo sind wir schon gut als Unternehmen? Also wir haben die interdisziplinären Product Teams, wir haben die Rollen jetzt definiert. Das gehört auch noch dazu, überhaupt mal zu sagen, was ist denn so ein Produktdesigner eigentlich? Welche Anteile hat er in der UX und im Design? Was macht der Produktmanager und wo überlappen sich diese Rollen oder eben nicht? Wo müssen die zusammenarbeiten? Das ist so eine Grundlage dafür. Dann ein Produktentwicklungsprozess. Wie gehen wir vor in der Discovery? Wie stellen wir uns die Delivery vor oder die Continuous Improvements? Ne? Das, was früher der, auch nichts Neues, by the way, der KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess, den kennen wir noch von vor 30 Jahren so ungefähr. Genau, aber diese Aspekte zusammenzubringen und auch in unserer Strategie zu verankern, also das POM oder Product Operating Model hat ein extra kleines Kapitel bei uns im Strategie-Update für nächstes Jahr, um eben unsere Abteilung, das sind so knapp 85 Feste bei uns intern, denen eine Sicherheit zu geben. Was bedeutet das eigentlich? Was machen wir hier? Das ist Hand und Fuß hat, aber auch unseren Stakeholdern zu erklären. Das ist was Essentielles. Das reden wir nicht nur so dahin, sondern hier ist die Basis dafür. Und das haben wir mit in unserer Strategie verankert.
Klingt ja aber eigentlich schon nach einer relativ etablierten Art und Weise, wie ihr das dann also auch in Strategiepapieren oder halt Strategie, Dokumenten halt auch dann niederlegt, so dass es auch nachvollziehbar ist.
Genau, das sind wir, sage ich mal. Das ist wirklich interessant. Also wir sind das erste aus dem Tech-Bereich. Da spreche ich für einen weiteren ehemaligen Kollegen, der auch für dort angefangen hat, wo wir zusammen tätig waren. Wir sind das eben gewöhnt, sage ich mal, aus diesen Umfeldern, die dann vielleicht mehr mature sind, wenn man so will, das zu beschreiben, zum Beispiel ein Press-Release zu formulieren und zu sagen, wie soll es denn werden, wie soll es sich anfühlen oder wie soll es aussehen. Aber solche Dinge zu benutzen, um eben Stakeholder und interne Teams und Peers zu vereinen und zu alignen. Das ist bei uns im Umfeld nicht unbedingt der Fall, aber wir merken, dass das resoniert. Und ein weiteres Tool, was ich sehr empfehlen kann, das kommt aus dem Xing-Umfeld, ist immer noch abrufbar online, jetzt unter New Work. Das ist die sogenannte Auftragsklärung. Die gibt es als Canvas zum Runterladen. Wer das googelt, wird es finden. Ein Framework, auch recht leichtgewichtig. Man kann auch dort natürlich sehr viel mehr Energie reinstecken, aber kann sehr leichtgewichtig sein, um die Außenperspektive, also die Nutzerperspektive mit der Firmenperspektive zu verknüpfen und dort verschiedene Aspekte niederzulegen, zum Beispiel Erwartungen, also da können konkrete Umsatzziele drin sein, da können Investments erwähnt werden, welche Teams an was arbeiten. Da kann User Research auf der Nutzerseite erwähnt werden und auch das, was man sich als zukünftige Experience erwartet. Also solche Frameworks zu etablieren, anzuwenden, das gelingt uns im Moment sehr gut. Wir sind aber im Moment da wirklich am Anfang und wir sind die in der Regel die Vorschlagenden. Unsere Stakeholder sind eher gewohnt, mal ein Meeting zu machen und dann wird man schon weiterkommen. Genau, und wir versuchen, ein bisschen Struktur reinzubringen.
Aber immerhin, du hast erzählt, es resoniert und es wird dann auch verstanden und halt übernommen. Das ist ja auf jeden Fall ein Weg, also sehr, sehr gute Richtung, die ihr da einschlagen könnt.
Ja, es ist wirklich, das ist dankbar. Also es ist ein dankbares Umfeld. Mhm. Nette Kollegen habe ich bis jetzt in meinem ganzen Arbeitsleben erlebt, aber auch dort, also nette Kollegen, offene Kollegen, bringt die Industrie vielleicht so ein bisschen mit, nicht? Die ist ja sehr, ja, sehr schnelllebig und sehr kurzlebig, wenn man jetzt an die Musik denkt. Aber doch, also es bewegt sich einiges und manchmal muss man einen Schritt zurücktreten und zu reflektieren, was man dann doch schon oder was schon passiert ist, ne? Oder wo der eigene Beitrag auch war. Also Stichwort morgens aufstehen. aber über alles muss ich sagen, doch eine positive Entwicklung.
Absolut. Ein Punkt hast du noch erwähnt, da wollte ich nochmal drauf eingehen, der mir auch total wichtig erscheint, der wurde auch in der letzten Folge ziemlich gut thematisiert mit meinem Gast da, und zwar ist das Vereinen von Nutzerzielen und Businesszielen. Mhm. Also das wird, glaube ich, oft auch so, also das war in unserer Ausbildung, soweit ich mich erinnern kann, damals eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, aber ich meine, das sichert letzten Endes ja auch unseren Beitrag zum, oder die Darstellung unseres Beitrags zum Unternehmenserfolg, wenn wir das deutlich machen können und wenn wir dann auch mit Business-Sprache, sag ich mal, auf Augenhöhe argumentieren können, das ist ein extrem wichtiger Punkt, glaube ich.
Absolut, genau. Also da muss ich auch sagen, vielleicht auch so aus der eigenen Erfahrung, das macht Sinn, sich da reinzubegeben, auch wenn ich erlebt habe, dass viele, vielleicht ich auch am Anfang, Berührungsängste hatten. Ich würde zum einen empfehlen, wirklich sich da reinzubegeben und zu gucken, okay, wie sprechen meine Stakeholder, wem ist was wichtig? Auch ruhig in diese Business-Kennzahlen ein bisschen tiefer reinzugucken und dann zu schauen, wie können wir eigentlich die für uns wichtigen Kennzahlen oder Aspekte dort mit reinbringen, weil die sind ja oft noch nicht da. Also oft fängt es ja mit Financials an, da wird dann viel auf die absoluten Umsatzziele geguckt zum Beispiel, oder wir kennen die ganz klassischen Conversion Rates und all sowas, was so Performance angeht, aber wenn wir unsere, ich sag mal, softeren, also attitudinal Aspekte mit reinbringen und sagen, hey, es gibt auch ein Warum hinter dem Ganzen, es sind Menschen, die nutzen etwas, wir können das erklären mit unserer Abteilung und wir können dann auch den Bogen spannen, wie wir sozusagen das erweitern und noch viel mehr sozusagen Produkte entwickeln, was sich Kunden vielleicht wünschen, dann kommt da eigentlich einiges zusammen, muss ich sagen. Und an dem Aspekt sind wir auch gerade. Also wir haben zum Beispiel unsere User Journeys abgetragen, zum Beispiel für den E-Com-Bereich, aber auch für den Streaming-Service, versuchen da die Whitespots zu identifizieren, wo wir eigentlich noch nicht ausreichend Insights generieren können, sowohl auf der Tracking-Seite als auch auf der Attitudinal-Seite, also wo wir tiefer reinbohren müssen, wie sind da eigentlich die Experiences, um dann zu schauen, welche KPIs wollen wir da anlegen, also wie messen wir das, auch über Zeit, und dann wiederum zu definieren, okay, wo wollen wir besser werden. Und das füttert ja dann direkt wieder auch die Ziele, also die Teamziele. Also ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und das zu vereinen. Aber ich gebe dir völlig recht, damals war das so ein bisschen zwei Planeten, also das Business auf ihrem Planeten und viel wichtiger natürlich, und man musste als Nachbarpalette sozusagen aus der User-Perspektive immer gute Argumente haben, dass man da mehr Kapazitäten bekommt oder gehört wird überhaupt. Deswegen, weil du es auch sagst, also als UXler, als UX-Lead gerade einen Sitz am Tisch sicherstellen, gehört werden, die Sprache sprechen, und da gibt es ja zum Glück einiges, was inzwischen angeboten wird. Ich kann da zum Beispiel die CDO-School von Ryan Ramsey empfehlen, der da tief einsteigt, bis hin zu Playing Field, Strategieübungen, die man sich aneignen kann. Und da wäre man in unserem Umfeld zum Beispiel weit vor unseren Stakeholdern, wenn man das dann tatsächlich als Designer, als UXler anwenden würde.
Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Arbeitest du dann eigentlich auch noch so nah am Produkt oder bist du mehr so in der Organisationsentwicklung tätig? Weil, also ich habe so festgestellt, ich habe ja auch so ein paar Karriereschritte durchlaufen und irgendwie war ich dann plötzlich auch sehr weit weg von der eigentlichen Produktentwicklung, was mir dann noch irgendwie fehlt, muss ich sagen.
Absolut. Also das geht mir auch so. Also wenn ich dann das x-te Mal am Tag die Excel öffne und da reingucke oder eine Präsentation kopiere, dann denke ich schon schwermütig an Design-Tools oder an einen gestandenen Nutzertest bei Nutzern zu Hause zurück. Also das macht schon sehr viel mehr Spaß, finde ich, unterm Strich. Auf der anderen Seite, ja, es oszilliert recht stark. Also ich bin tatsächlich auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Es geht manchmal eben auch sehr konkret darum, Entscheidungen zu treffen. Also wenn es zum Beispiel das Ausrollen auf verschiedenen Plattformen geht, sich da mal eine Experience anzugucken. Oder es geht um Eskalationen, so nennen wir das intern. Wenn jemand sagt, es gibt Variante A und B und keiner kann sich entscheiden, was jetzt wirklich gemacht werden soll, oder der Test ist nicht eindeutig, wie geht es denn da jetzt weiter? Da gibt es schon manchmal die Chance, nochmal so tief abzusteigen. Generell muss ich aber sagen, also ich schaue mir das alles an, schaue mir das sehr gerne an. Ich wünsche mir auch von meinem Design-Team wieder, dass wir mehr Design-Kritik-Übungen machen, Design-Reviews machen. Das ist leider gerade ein bisschen zu kurz gekommen. Ich sehe aber zu, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich den Freiraum bekommen, das zu tun. Also die sind da jeden Tag drin, die sind viel weiter im und viel tiefer sozusagen in den spezifischen Fragestellungen, und da halte ich mich ganz gut raus, muss ich sagen. Also auch mit aus Grund sozusagen. Ich möchte da gar nicht dazwischen funken.
Das bringt mich im Prinzip dann auch gleich zum nächsten Punkt. Was macht eigentlich einen guten UX-Leader aus? Ne? Also wir kennen wahrscheinlich alle so aus unserer Vergangenheit halt wirklich die Micromanager oder halt auf der anderen Seite vielleicht Leute, die einen an der sehr langen Leine halten, jetzt mal aus Mitarbeiterperspektive betrachtet. Was zeichnet dann eigentlich einen guten UX-Leader aus, aus deiner Sicht?
Das ist auch eine gute Frage. Ich habe da, glaube ich, auch schon alles erlebt. Genau, also vielleicht, ich kann es jetzt aus meiner jetzigen Perspektive beschreiben, und will auch ehrlich sein. Ich war als zweiter Designer, also als zweiter Mensch in dem Unternehmen angefangen mit einem Designtitel. Es gab einen Designer vor mir. Und ich habe mir eigentlich überlegt, ich würde auf der einen Seite Senior Leute reinbringen, die was von ihrem Handwerk verstehen, einfach um sozusagen jetzt zu Beginn auch zu überzeugen mit den Beiträgen, die diese Abteilung leisten kann oder diese Rolle leisten kann. Und auf der anderen Seite auch, weil ich wusste, es gibt genug Themenfelder, die ich parallel beackern muss, um diesen ja, um diesen gerecht zu werden, den Designern eigentlich ja, ausreichend Freiraum zu geben. Und was bei uns tatsächlich gut funktioniert war, war zum einen natürlich so ein Bonding als Team, also sich kennenzulernen und auch die gegenseitigen Stärken zu wissen und einsetzen zu können, also ein Vertrauensverhältnis zu haben, sich aufeinander beziehen zu können. Was sehr gut funktioniert hat, war die Übung, wo wir die Rollen definiert haben. Also das hatte ich mir einmal angeguckt, wie ich mir das vorstelle, als Skeleton sozusagen. Ich habe die Mid-Level-Rolle definiert, also zwischen Junior und Senior, und habe dann das Team wieder einbezogen und habe sie die Junior- und Senior-Rolle definieren lassen. Und das ging erstaunlich gut, und danach war wirklich ein hohes Commitment da. Fand ich sehr schön zu beobachten. Und auch die zweite Rolle konnte dann sehr gut folgen. Also die zweite Rolle war dann die Product Insights Manager, also quasi die Researcher-Rolle. Also das war jetzt ein Beispiel. Ich würde sagen, so summa summarum, eine gute Mischung zwischen einer Vorstellung, ähnlich wie man ein Produkt macht, ne? Wo will ich eigentlich hin? Eine Vision. Also das kann ich mir vorstellen. Das sollten wir erreichen können, in einer Strategie zu beschreiben, zum Beispiel in einem UX Playbook. Peter Merholz nennt es, glaube ich, Teamcharta. Da gibt es auch Übungen dazu. Also das mal durchzuexerzieren. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie stellen wir uns das in der Zukunft vor? Stand heute. Und dann die Aufgaben auch wirklich auf mehrere Schultern zu verteilen. Also das Team mitzunehmen, sie das selber auch shapen zu lassen. Auch die Zeremonien, die etabliert werden. Also Stichwort Designkritik, Design Review, Team-Meetings, Updates, alles, was man sich da vorstellen kann, das mit dem Team zu besprechen und da auch rechtzeitig wieder Feedback-Loops einzubauen. Ich glaube, was auch dazu gehört, das geht jetzt aber nicht nur auf UX, gilt auch für jetzt die anderen Rollen, die ich so kennengelernt habe, ist eine gewisse Ehrlichkeit. Das wäre dann die Version drüber, sozusagen, über der Rolle. Also wo kann es eigentlich hingehen, jetzt zum Beispiel mit Leads and Bytes, wo stehen wir gerade? Und was sind eigentlich Möglichkeiten? Ne? Wo muss ich Nein sagen können? Und wo versuche ich aber auch mich einzusetzen und wirklich einen breiten Rücken zu machen für die Designer, weil das merken die sehr gut, finde ich. Also die Leute, die im Team sind, die merken sehr gut, wo man sich einsetzt und wo man sich drum drückt. Und da lieber eine Ehrlichkeit an den Tag legen, aber dann eben auch, wenn man gefragt ist, sich wirklich in die Bresche zu werfen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das andere ist, den Gefühl, also ein Gefühl zu geben, dass man auf der Höhe der Zeit bleibt, also nicht sozusagen nach einer Routine folgt. Ne? Das habe ich früher so gemacht, mache ich heute so, hat immer funktioniert, geht so weiter. Nein, das nicht, sondern wirklich zu sagen, ich gucke rechts und links, ich bin in verschiedenen Leadership-Communities unterwegs, ne? Das wäre sowas, was man machen könnte. Oder eben auf Konferenzen, ich tausche mich aus, ich spreche mal mit anderen im Podcast. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass es da keinen Stillstand gibt. Das finde ich auch noch essentiell.
Ein Punkt, den ich auch festgestellt habe, ich habe das, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal erzählt. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist auch unterschiedlich. Also ich habe, ne, Menschen kennengelernt, die wollen halt auch sehr viel so Austausch. Und andere sind halt am besten, wenn man sie am besten also komplett in Ruhe lässt und überhaupt nicht stört. Und also so diese Individualität dann bei der Teamführung, blödes Wort, aber das finde ich halt auch noch total wichtig.
Absolut, genau. Also wir haben zum Beispiel, also du sprichst ja auch so ein bisschen an auf das situative Führen, das finde ich auch sehr
Ja.
wichtig. Natürlich ist man da auch immer ein Teil selber von, das darf man nicht vergessen, ne? Sich selber aus der Gleichung rauszukürzen. Man hat ja auch Bedürfnisse als Mensch, aber eben auch als Teamlead zum Beispiel. Da kann man nicht jeden komplett entlassen. Aber situatives Führen hat mir immer sehr geholfen, gerade am Anfang meiner Führungskarriere. Was ich auch sehr empfehlen kann, sind so leichte Übungen. Es gibt zum einen ja so ja, leichtgewichtige Persönlichkeitstests. Ich weiß nicht, also ich sage jetzt einfach, also den Strength Finder zum Beispiel von Gallup, der ist leichtgewichtig auszufüllen, dauert ein bisschen, kostet 50 Euro, glaube ich. Und dann kann man sich reduzieren auf einzelne Parameter davon und das teilen im Team. Also man kann es sehr gut als Teambuilding-Maßnahme etablieren. Das kann man ganz klein anfangen. Also man kann eine Stunde, 2 Stunden drauf verwenden, je nach Teamgröße, oder man kann wirklich den ganzen Tag da auch ganz tief reingehen und schauen, wie man mit komplementären Skills zum Beispiel umgeht, wo man auch voneinander lernen kann. Man kann individuell das sozusagen zuschneiden, von da aus weitergehen. Es gibt aber so ganz leichte Sachen wie die Moving Motivators zum Beispiel, gibt es auch im Internet ein Framework, wo man quasi Snapshot-artig, also blitzlichtartig, immer mal im Teammeeting gucken kann, wo stehen wir jetzt gerade? Also ich finde das auch sehr wichtig. War für mich eine kleine Herausforderung, nachdem ich vorher sehr seniorige Führungskräfte geführt habe, dann jetzt wieder auf einmal Mid-Level Product Designer zu arbeiten, die vielleicht sogar aus einem ganz anderen Kontext kam und ganz andere Erwartungen hatte. Das fand ich auf eine Art sehr erfrischend, aber war auch fordernd, muss ich sagen. Da muss man dann sich nochmal ganz anders drauf einstellen.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurückkommen, also die Organisationsentwicklung und so weiter, und dann haben wir ja oft auch so unterschiedliche Interessen unterschiedlicher Teams oder auch unterschiedlicher Stakeholders. Also du hast vorhin schon OKR erwähnt, aber wenn es jetzt so Zielkonflikte vielleicht auch zwischen einzelnen Teams gibt oder auch so Silos, also vor allem in sehr großen Unternehmen erlebt man das ja sehr oft. Es gibt so einzelne Abteilungen, die wursteln so vor sich hin, könnten voneinander profitieren, wissen aber manchmal vielleicht gar nicht so genau, dass sie ähnliche Sachen oder ähnliche Ziele verfolgen. Also OKRs, wie gesagt, hast du erwähnt, und wie macht ihr das so in der Praxis?
Genau, also eben es ist gerade in der Transformation begriffen. Also wir wollen natürlich dahin, dass wir eben ein Produktdenken etablieren. Also dass Menschen wissen, okay, wir können zum Beispiel einen Store aufsetzen mit einer gewissen Idee, aber das ist erstmal ein Versuch. Also es kann sein, dass es das eine gute Idee ist. Zahlen zeigen vielleicht darauf, dass es tatsächlich so ist, wie bei uns jetzt zum Beispiel der Vinyl-Store, also ein extra Store sozusagen, der Plattenliebhaber bedient. Das mag eine gute Idee sein, aber wir müssen uns daran testen. Und ich glaube, das ist ein komplett anderes Mindset, wenn man daran geht, dass sich was ändern kann, dass sich Ziele ändern können, dass sich die Form ändern kann, also das ganze Aussehen, vielleicht die Segmente nochmal ändern können und so weiter, als wenn man festlegt, okay, wir machen genau das. Bis in einem halben Jahr, dann ist das Ding live und dann soll es genau das erreichen. Also diese alte, eher projektartige Denke oder wasserfallartige Denke. Im Moment gehen wir so vor, tatsächlich, dass wir so eine Mischform haben. Also wir nehmen Ideen auf oder fragen explizit danach. Wir haben sogenannte Intake-Prozesse, also für die einzelnen Teams, wo Ideen bitte landen sollen. Also sozusagen, wenn es Ideen gibt, und da gibt es, wie gesagt, einige bei uns im Unternehmen, dann bitte an diese Teams richten. Da gibt es ein Intake, dann guckt sich das Team das an. Und wenn es eine Lösung ist, dann wird nach dem Problem dahinter gefragt. Also immer sozusagen versucht zumindest herauszufinden, okay, warum glauben die Stakeholder, dass das eine gute Idee ist? Und dann wird eigentlich geschaut, ob das irgendwo also Impact hat sozusagen auf den Zielvorgaben für die Teams. Also noch gar nicht auf die Roadmap oder so, sondern irgendwo zu gucken, okay, wo kriegen wir das unter, macht das irgendwo Sinn? Das ist so im Moment so der Zwischenstatus, wenn es dann eine Idee ist, die resoniert oder manchmal auch ein hartes Requirement ist, das kann ja auch sein, ne? Dass jemand sagt, wir brauchen das, weil unser Artists das wollen zum Beispiel oder weil der Markt das erfordert, es gibt eine Tendenz dahin, wir müssen das realisieren, dann hat das natürlich ein bisschen eine andere Komponente, dann besprechen wir das ja recht stark, also recht starr könnte man sagen, aber recht genau durch und dann wird es auch realisiert. Insgesamt ist es jetzt noch ein sehr persönlicher Prozess, würde ich sagen, also viel Austausch. Wir versuchen, unsere Frameworks da reinzubringen, versuchen es dann zu kanalisieren und zu professionalisieren, ab dem Moment, wo es sozusagen ein Handover gibt, also wo die Verantwortung bei einem der Produktteams liegt.
Hast du dann also auch sehr widersprüchliche Anforderungen von den Artists? Ja, vorhin mal kurz geguckt, weil ich mich interessiert hat, also Künstler, die bei Universal gelistet sind oder so. Es waren ja doch sehr viele und auch sehr unterschiedliche. Also wie, also da gibt es doch bestimmt auch oft also komplett unterschiedliche Anforderungen, die von der Seite kommen.
Absolut, genau. Ich darf jetzt keine Namen nennen.
Klar,
aber klar, wir haben natürlich, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, wir haben zum einen natürlich die Domestic Artists, das sind die, also die deutschen Artists, die wir so kennen, zum Teil auf Deutsch singen. Und wir haben die International Artists. Da gibt es auch, also die führende Artist sozusagen ist ja bei Universal gesigned im Moment. Und da muss man sagen, das ist schon so, dass diese Artists dann, also die weltweit bekannten, gerade sehr erfolgreichen, auch bestimmt auftreten. Und da müssen wir dann sozusagen liefern und auch die Wünsche erfüllen. Da können wir nicht so eine Frage einbauen, sozusagen, okay, was ist denn wirklich das Problem dahinter? Sondern wenn die ein Tracking haben wollen, dann bekommen die auch ein Tracking. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben sehr bescheidene Artists und wir haben andere, die sehr herausfordernd sind und das auch im positiven Sinne, die nämlich auch versuchen sozusagen zu denken, okay, was gibt's denn da? Also was kann ich denn meinen Fans noch anbieten? Oder worauf habe ich gerade Lust, sozusagen mir da Dinge anzueignen? Und das sind ganz unterschiedliche Beispiele. Also um zum Beispiel näher mit den Fans in Kontakt zu treten, also Feedback-Kanäle einzubauen zum Beispiel. Oder um den Fans auch mehr anbieten zu können, als nur den reinen Tonträger zum Beispiel, sondern den Tonträger in der Kombination mit, ich sag mal, einem Merch-Produkt, also einer Beanie oder eine Mütze, was auch immer da gerade gewünscht wird. Also sehr, sehr breites Portfolio, also wie Nutzer, sag ich mal, so sind. Mit ein bisschen mehr ich sag mal, Individualcharakter und Mitspracherecht natürlich. Also das ist sozusagen die Nutzerseite, ist eben eher B2B und dann N gleich 1 oder N sehr wenig, wo wir ein bisschen anders umgehen müssen als jetzt mit der Fanperspektive, wo wir natürlich ja viel mehr Quantität sozusagen unter einen Hut bringen müssen. Du willst mich da ein bisschen aus der Reserve locken.
Naja. Genau, also
ich kann vielleicht, also vielleicht mal ein Beispiel, wo ich auch keinen Namen nenne, aber es gibt sehr unterschiedliche Beispiele. Eins ist sehr positiv, weil wir dort sozusagen sehr nah dran sind an der Produktdenke. Wir haben einen Künstler unter Vertrag, der selber sozusagen in einer Art Roadmap denkt, der mit Releases plant und der sehr hungrig ist sozusagen oder neugierig ist auf Dinge, die man noch tun kann. Und diese Verknüpfung mit unserem Produktdesigner, der es betreut, ist ein sehr kreatives Moment und ein sehr schönes Moment, weil man merkt, okay, die Seite, wie wir das ausdrücken können, also überhaupt die Designqualität, die Experience-Qualität wirklich um einiges hochzuheben und auch der Marke des Künstlers entsprechend zu gestalten, das nimmt unglaubliche Fortschritte an. Und dann den Künstler zu sehen, wie er sagt, so, ah, okay, und dazu habe ich noch folgende Idee und können wir nicht das noch tun? Und auch, dass er sagt, ja, ich verstehe, dass wir das jetzt noch nicht können, sondern erst in einem halben Jahr oder vielleicht in einem Jahr. Das sind so die Highlights im Sinne von Leuchtturmprojekten auf der Seite. Ich erwarte mir, dass das schon sozusagen, dass solche Best Practices dann über Zeit auch abfärben.
Das ist dann im Prinzip ein sehr positives Beispiel von einem Hippo, also sozusagen, ne, also der highest paid person in the room quasi, hat dann aber einen durchaus sehr, sehr positiven Einfluss auch aufs Produkt.
Ja. Ja, genau. Also wir wollen uns so aufstellen, das wäre mein Wunsch, dass wir eigentlich sagen können, was bringen wir mit als Label, was können wir euch anbieten als Künstlermanagement. Und da gibt es sozusagen in diesem Bag, so stelle ich mir das metaphorisch vor, eben einen Teil, den wir einlösen können von Beats and Bytes. und dass man dann in einen Dialog kommt. Also dass wir, weil eben so gute Best Practices da sind, zum Beispiel für Gestaltung, für gute User Experience, dass wir dann in Dialog kommen, weil wir eben auch Ideen mitbringen können. Also der Künstler kümmert sich um seinen musikalischen Bereich und wie er auftreten möchte, wie er sich darstellen möchte. Und wir kommen dann in Dialog und sagen, okay, wenn du das so möchtest, dann können wir dir das noch vorschlagen oder dich hier noch besser positionieren und.
Cool. Nochmal ein bisschen die Kurve zu kriegen, wieder aufs eigentliche Podcast-Thema, obwohl wir da, das können wir sicherlich noch sehr viele spannende Sachen aus uns austauschen. Aber genau, es geht ja, also ich habe ja auch so viele in der Zuhörerschaft, die quasi überlegen, ob sie in eine Führungsrolle gehen oder gerade so erste Führungsrollen haben. Hast du jetzt zum Schluss noch so Empfehlungen für Führungskräfte oder vielleicht auch so Erfahrungsberichte aus deiner Zeit, wie das war, als du Führungsrollen übernommen hast? Bei mir, wie bei wahrscheinlich vielen von uns, war es letzten Endes so, man stolpert so rein oder kriegt eine Promotion, aber hat eigentlich keinerlei formale Ausbildung. Und genau, Learning on the Job ist dann sehr viel angesagt. Also was sind so deine Tipps aus deiner Erfahrung, wenn man in Führungsrollen reinwächst?
Genau, ich glaube, das ist mal das Erste, ne? Also es ist ein Learning on the Job. Ja. Es gibt keinen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, keine Ausbildung dafür. Das geht aber vielen so, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen im Produkt, haben das auch nicht und viele andere Rollen auch nicht. Genau, ich würde zum einen mal sagen, immer offen sein, also sich das zutrauen. Also wirklich, wer Impact haben möchte und wer denkt so, nee, das sehe ich aber anders und ich bin mir ganz sicher und ich würde da gerne mitreden, dann hat das meistens einen Grund und dann sollte man sich das auch zutrauen selber. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Diesen Schritt zu wagen, auch wenn man selber aus einem Team heraus promotet wird oder die Promotion ergreifen kann, wo man dann auch überlegt, okay, wie sehen mich meine dann ehemaligen Kolleginnen und Kollegen eigentlich in dieser neuen Rolle? Das ist natürlich was, ein Aspekt, den man nicht daraus kürzen kann. Das ist schon so. Aber eben, das Zutrauen, dann, was mir sehr geholfen hat, war kein Pater, aber jemand, an dem ich mich orientiert habe. Also jemand, der zuvor in dieser Rolle war, der in dem Fall kam der aus den Wirtschaftswissenschaften, der sozusagen Aspekte mitbrachte, die ich nicht so kannte vorher. Also auch gerade diese Überlegung Richtung, wie muss ich mich aufstellen, um gut mit meinen Business-Stakeholdern sprechen zu können, welche Sachen muss ich mir da noch aneignen. Das hat mir sehr geholfen, also so ein Idealbild. Das muss ja nicht in der eigenen Firma sein, das kann ja auch außerhalb dessen sein. Dazu würde ich empfehlen, eben in solche Communities einzutreten. Es gibt da wunderbare Communities, einmal von Leading Design, um nochmal mehr Werbung zu machen für andere, aber ich glaube, das wäre hier okay, oder?
Völlig okay.
Also Leading Design.
Können wir gerne verlinken auch, ja.
Ja, Leading Design Community, die Konferenz gibt es in London oder auch in US. Dann verschiedene Kurse eben, um mal zu gucken, was wird da eigentlich angeboten, ne? Also was haben so andere für Obstacles da erlebt? Da gibt's auch viel von Jared Spool, hast du schon erwähnt. Es gibt Peter Meyerholz mit einem Blog dazu, sehr gut, also der mir irgendwann geholfen hat, mir klarzumachen, es geht ja gar nicht mehr um das Teammanagement an einem gewissen Level, sondern es geht darum, meine Peers, meine Stakeholder zu managen, zum Beispiel auf Director oder dann VP-Level. Und dann, was mir auch leider ein bisschen später, das hätte ich vielleicht früher machen sollen, sehr geholfen hat, war ein Kurs an einer Business School, das war die INSEAD bei mir bei Paris, wo ich mir sozusagen so Business Essentials für Product Manager, also Manager im Sinne von Führungsverantwortung angeeignet habe. Das war ein einwöchiger Kurs nur, aber das war fürs Netzwerk sehr gut und es war nochmal eine ganz andere Stufe sozusagen von der Ausbildung, wenn es jetzt so um Frameworks geht, um Pitches auch im Sinne von Vorstand oder Aufsichtsrat-Pitches und sowas. Also je weiter man da klettert, sage ich mal, von der ersten Führungsverantwortung vielleicht für ein Team oder das sogar noch mit aufbaut, wo man ja auch eine strategische Komponente immer drin hat, wie verankere ich das eigentlich nachhaltig im Unternehmen, dass es gesehen ist als Team, als Disziplin, aber auch für meine persönliche Karriere, desto weiter würde ich immer ein bisschen rechts und links gucken und nicht nur bei UX stehen bleiben, weil die Craft, die Handarbeit, das können wir dann den Experten überlassen, unseren Teammitgliedern und selber rechts und links zu gucken, macht total Sinn. Auch Produktkonferenzen zum Beispiel, gibt es sehr schöne Produktkonferenzen, da gibt es auch immer viele Themen beyond Tellerrand.
Genau, Beyond Tellerrand. Das stimmt, finde ich auch total wichtig. Ja, okay, cool. Ja, an der Stelle bleibt mir noch zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen haben, wir sind ja beide auf LinkedIn erreichbar, genau, denke ich. Und da kann man auf das ein oder andere Thema bestimmt nochmal eingehen. Und natürlich freut uns auch immer Rückmeldung zur Folge, wie genau, wenn noch Verständnisfragen sind, auch gern jederzeit. Und ansonsten vielen, vielen Dank für deine wirklich spannenden Einsichten in eine ganz neue Branche, für viele unter der Zuhörerschaft bestimmt. Und ja, ansonsten bleibe noch zu sagen, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank, Thomas, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Absolut. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.